HR Info. Politik.
Mehr als 1600 Kleriker, die über 3000 Schutzbefohlene sexuell missbraucht haben in den vergangenen 70 Jahren. Die Zahlen aus der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche vor einem Jahr sind erschreckend. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Macher der Studie gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Denn viele Fälle sind noch gar nicht aufgedeckt oder wurden von der Kirche jahrelang vertuscht. Der Aufschrei war groß. Seitdem ist viel die Rede von Aufarbeitung, Reformen in der katholischen Kirche und Entschädigung der Opfer. Darum ging es auch in dieser Woche bei der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Fulda. Aber was ist konkret passiert ein Jahr nach der Missbrauchsstudie, zum Beispiel in den Bistümern in Hessen? Und was fordern die Betroffenen? Thema heute in HR Info Politik. Mein Name ist Mariella Milkova.
Bei dem ersten Täter war sein Zugang, dass er mir helfen wolle, mit der Sünde der Selbstbefriedigung klarzukommen. Also dieser Mantel, den er sich da umgehängt hat, er wäre der Seelsorger und es ginge um eine Sünde in den Augen der Kirche, das hat ihn geschützt.
Wir haben lange Jahrzehnte eigentlich den verkehrten Blick eingenommen und haben nicht gesehen, dass Menschen so verwundet sind, so verletzt sind, dass sie oft ihr Leben gar nicht in den Griff kriegen.
Die ganze Sexualmoral, die die katholische Kirche vertritt, ist ja mittlerweile zum Haare raufen, weil wir jeglichen Kredit der Glaubwürdigkeit auf dem Bereich der Sexualität völlig verspielt haben.
Stimmen zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche. Matthias Katsch. Er war als Schüler im Berliner Canisius-Kolleg der Jesuiten sexuell missbraucht worden und gründete 2010 die Opferinitiative Eckiger Tisch. Der Limburger Bischof Georg Betzing, der mit Betroffenen gesprochen und verstanden hat, was Missbrauch mit ihnen macht. Und der ehemalige Flörsheimer Pfarrer Sascha Jung, der den Dienst quittiert hat, weil er am Zölibat zweifelt und wütend den Missbrauchsskandal in seiner Kirche beklagt. Kein Zweifel, die katholische Kirche steckt seit Veröffentlichung der Missbrauchsstudie tief in der Krise. Das zeigt auch die Zahl der Kirchenaustritte. Mehr als 200.000 waren es im vergangenen Jahr. Es war das Jahr mit den zweithäufigsten Kirchenaustritten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Nur 2014 traten noch mehr Menschen aus. Was tut die Kirche, um herauszukommen aus der Vertrauenskrise, um Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und um Opfern zu helfen? Klaus Hofmeister aus der HR-Kirchenredaktion hat einen Blick darauf. Von ihm will ich wissen, welche Maßnahmen haben die Bistümer in Hessen, also Mainz, Fulda und Limburg, bereits auf den Weg gebracht, seitdem die Missbrauchsstudie im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde?
Das ist ganz unterschiedlich. Also im Bistum Fulda gab es ja diesen Bischofswechsel, da ist nicht viel passiert. Da fiel zum Beispiel auch auf, dass die sich an bestimmte einschlägige Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz noch nicht einmal gehalten haben bis heute. Dass zum Beispiel zwei externe Personen als Ansprechpartner für Opfer benannt werden müssen. Im Bistum Fulda müssen Opfer bis heute direkt bei der bischöflichen Verwaltung anrufen, wenn sie Hilfe brauchen. Aber das ist vielleicht sicherlich durch den Bischofswechsel geschuldet. Die beiden anderen hessischen Bistümer Mainz und Limburg gehen engagiert an die Aufarbeitung, muss man schon sagen. Das Bistum Mainz hat den Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber engagiert. Der ist schon durch die Medien gegangen, weil er nämlich die Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen aufgeklärt hat. Den haben sie für 2 Jahre engagiert und das wird sicherlich eine unabhängige und sehr engagierte Aufarbeitung dort. Das Bistum Limburg hat ebenfalls 2 externe Richter engagiert und im Rahmen dieses Projektes, das dort auf ein Jahr angelegt ist, gibt es aber noch ganz breit angelegte weitere Themensetzungen. Zum Beispiel geht es auch im Bistum Limburg um die bessere Auswahl von Priesteramtskandidaten. Es geht um eine neue Ausbildungsordnung. Es geht um die Überprüfung der Personalführungskonzepte im Ordinariat und bis hin zu den wirklich kritischen Stichworten Machtmissbrauch und Klerikalismus. Also wo müssen wir Machtstrukturen aufbrechen? Wo müssen wir Macht teilen? Das ist sehr breit und engagiert angelegt und der Bischof Betzing steht dafür wirklich einen ganz frischen Herangang.
Die Bistümer in Hessen haben sich ja auch bereit erklärt, mit den Staatsanwaltschaften zusammenzuarbeiten und kircheninterne Informationen weiterzugeben, die eben relevant sind für die strafrechtliche Bewertung und Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Hat das irgendwas gebracht? Also wurden da in einigen Fällen konkret Ermittlungen aufgenommen?
Also es ist so gewesen, dass die Kirchen Listen erstellt haben. Sie haben noch nicht keine Akten rausgegeben. Was ist geschehen, wann und wo? Denn die Staatsanwaltschaften wurden natürlich hellhörig nach der Missbrauchsstudie, wo so viele Fälle berichtet worden waren und wollten jetzt gucken, ob alles schon in den Staatsanwaltschaften tatsächlich beachtet und bearbeitet worden ist. Und tatsächlich in 80-90% der Fälle waren der Staatsanwaltschaft schon bekannt. Die meisten Fälle sind verjährt. Das ist dabei herausgekommen. In einigen wenigen Fällen gab es dann Nachfragen. Das war waren aber dann wirklich einstellige Zahlen, 3, 4 Fälle, wo nochmal nachgefragt wurde. Im Bistum Limburg ist mir ein Fall bekannt, der dann aber auch nicht zu weiteren Ermittlungen oder gar einer Anklage geführt hat. Dabei ging es um den ehemaligen Personalchef der Diözese Wanka und um einen Fall, wo er angeblich Opferinformationen über einen Täter nicht weitergegeben hat oder eben auch nicht aktenkundig gemacht haben soll. Das hat aber immerhin zur Folge, dass das jetzt Gegenstand einer unabhängigen Untersuchung im Bistum selbst ist, wegen kirchenrechtlicher Folgen. Dabei geht es dann letztlich auch um den Zeitraum der Amtsjahre von Bischof Franz Kamphaus und eventuell auch dessen persönliches Versagen oder seine Verantwortung. Im Juni 2020 sollen da die Ergebnisse veröffentlicht sein.
Sind denn auch bereits in den hessischen Bistümern Täter zur Rechenschaft gezogen worden?
Also in jüngster Zeit, vor einigen Wochen, ein Pfarrer aus dem Bistum Limburg, der wurde in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Es gibt natürlich viele Fälle, die strafrechtliche Folgen hatten in dem Zeitraum, der untersucht wurde, also bis zum Krieg hin, bis zu Inhaftierungen. Es gab auch eine ganze Anzahl von Amtsenthebungen von Priestern. Aber früher wurde eben nicht automatisch auch ein kirchenrechtliches Verfahren eröffnet, wenn jemand strafrechtlich belangt wurde. Dann sind Täter oft mit Versetzungen oder Ermahnungen davon gekommen. Es herrschte insgesamt ein sehr, sehr täterfreundliches Verfahren. Das hat sich dann erst ab 2001 verändert, als alle Täter nach Rom gemeldet wurden und eben auch für alle Verfahren, die staatlich liefen, auch kirchenrechtliche Verfahren zwingend wurden.
Ich treffe mich in Wiesbaden mit der Rechtsanwältin Claudia Burgsmüller. Mit der kleinen, zierlichen, aber sehr resoluten Frau stehe ich im Schatten einer riesigen Kirche. Das hat fast ein wenig Symbolcharakter. Sie erzählt mir, dass sie vor einigen Monaten einen Anruf bekommen hat vom Limburger Bischof höchstpersönlich. Georg Betzing bat sie, im Bistum das Projekt Betroffene hören, Missbrauch verhindern, als externe Expertin zu begleiten. Ihr erster Gedanke nach dem Anruf des Bischofs sei gewesen, riskante Sache.
Naja, immerhin handelt es sich um die härteste patriarchale Institution, die hier sich anschickt, sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen innerhalb der Institution aufzuarbeiten. Und da habe ich zunächst einmal nicht viel Vertrauen.
Aber Claudia Burgsmüller sagte dennoch zu, weil sie überzeugt ist von dem Projekt. Die Anwältin ist eigentlich schon im Ruhestand. 40 Jahre lang hat sie Opfer sexualisierter Gewalt vertreten und beraten. Sie pocht auf ihre Unabhängigkeit. Als Opferanwältin hat sie sich vor allem bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals an der Odenwaldschule in Heppenheim bundesweit einen Namen gemacht. Ich frage sie, wie viel Respekt sie hat vor der neuen Aufgabe in Limburg.
Ich sehe es durchaus als einen Vertrauensbeweis. Und Respekt heißt, dass ich da keine Angst vor habe, sondern mutig an diese Aufgabe herangehe, weil ich sie sehr spannend finde.
Und was machen Sie da genau? Also wie ist Ihre Rolle definiert?
Ich gehöre zur externen Qualitätssicherung und meine Rolle ist die einer Projektbeobachterin. Das heißt nicht, dass ich alleine mich ständig einschalten kann in die Arbeit der einzelnen Teilprojekte, die zu den Themen Frauen in der Kirche, Homosexualität in der Kirche, Klerikalismus in der Kirche arbeiten, sondern dass ich vor allem dafür da bin, zu schauen, ob die Interessen der Betroffenen im Blickfeld dieser Arbeit bleiben und gewahrt bleiben.
Es soll auch darum gehen, die Kirchenakten aufzuarbeiten und Verdachtsfälle und auch mögliche Vertuschungen aufzuklären. Also so heißt es jedenfalls in der Pressemitteilung aus dem Bistum Limburg dazu. Man wolle Verantwortliche benennen, Täter zur Rechenschaft ziehen. Wie gehen Sie da vor?
Mit zwei sehr erfahrenen Richtern, die auch zum Thema sexueller Missbrauch als Strafkammervorsitzende gearbeitet haben, und einer Traumatherapeutin. Dieses mit ausschließlich externen qualifizierten Personen bestückte Teilprojekt ist dabei, die Akten zu sichten und insbesondere nach Vertuschungs- und Verschweigensvorgängen zu suchen, die Verantwortlichen zu identifizieren, mit Betroffenen vor allem, dann aber auch mit den Verantwortlichen Interviews zu führen.
Was sind die besonderen Herausforderungen, die Sie sehen?
Also ich habe selber Aufarbeitungen in Institutionen gemacht, die nicht unbedingt willig waren. Hier gibt es eine hohe Bereitschaft der Kirchenverwaltung, die Akten zur Verfügung zu stellen. Das ist hier nicht das Problem. Ich habe gesprochen mit den Aufarbeitern, mit diesen Richtern. Und sie haben Zugang nicht nur zu den einfachen Personalakten, sondern auch zu den sogenannten Geheimakten, in denen man Vermerke vermuten könnte.
Problem an der ganzen Sache ist ja, dass die Taten nach einer bestimmten Zeit verjähren. Das Kirchenrecht kennt keine Verjährung, aber strafrechtlich beträgt die Verjährungsfrist solcher Sexualdelikte in sehr schweren Fällen 20 Jahre, in anderen 10 Jahre. Das heißt, in vielen Fällen kommen die Täter, wenn sie überhaupt noch leben, ungestraft davon. Wäre es sinnvoll, diese Verjährungsfristen zu verlängern, Ihrer Meinung nach?
Im staatlichen Strafrecht sind sie verlängert worden. Sie haben es zitiert. Aber das heißt, dass alle diese identifizierten Fälle im Bistum Limburg höchstwahrscheinlich verjährt sind. Sie können keiner Strafverfolgung mehr zugeführt werden. Und dann gibt es wenige aktuelle oder nicht verjährte Fälle. Und es ist Aufgabe dieser externen Kommission, dieser Richter, diese Fälle zu identifizieren und sie sachgerecht der Staatsanwaltschaft zu übergeben. Oder, wenn sie strafrechtlich verjährt sind, das Kirchenrecht zum Zuge kommen zu lassen. Das ist dann Aufgabe des Bischofs, die Glaubenskongregation in Rom einzuschalten, die Entfernung aus dem kirchlichen Dienst und so weiter zu versuchen.
Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Das heißt, eine Verlängerung der Verjährungsfristen, das ist eigentlich nicht der Knackpunkt an der ganzen Sache, um Aufarbeitung zu leisten.
Nein, es geht ja den Betroffenen vor allem um Anerkennung und Respekt vor ihrer Überlebensleistung. Das kann durchaus auch noch im hohen Alter, wenn strafrechtliche Verjährungsfristen längst abgelaufen sind, geschehen.
Sie haben ja sich auch um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals an der Odenwaldschule gekümmert. Was würden Sie sagen, haben Sie daraus gelernt? Was bringen Sie mit, was jetzt auch für die Aufarbeitung des Missbrauchs in der Kirche hilfreich ist und nützlich?
Ja, zunächst einmal eine hohe Skepsis gegenüber der dokumentierten und auch mündlich mitgeteilten Bereitschaft zur Aufarbeitung. Es erfordert eine hohe Bereitschaft, sich selber in den Aufarbeitungsprozess als Institutionenangehörige zu begeben und Veränderungen anzustoßen im eigenen System. Und da hat dieses Projekt des Bistum Limburg versucht vorzusorgen durch die externe Projektbeobachtung, die Einbringung der betroffenen Sicht und eines externen unabhängigen Audit, sodass hier die Ziele des Betroffenen gehört werden sollen und dass Missbrauch zukünftig verhindert werden soll, tatsächlich eingehalten werden könnten. Ich habe jedenfalls diese Hoffnung im Bistum Limburg, weil sich der Bischof kontrollieren lässt, unter anderem von mir und dieser gesamten externen Qualitätssicherung.
Ist das der Reiz für Sie an dieser Aufgabe?
Ja, denn ich habe mir auch das Recht einräumen lassen, bei Fehlentwicklungen die Öffentlichkeit zu informieren und bin dann da auf die Medien angewiesen.
Sagt die Rechtsanwältin Claudia Burgsmüller. Sie begleitet im Bistum Limburg als externe Sachverständige das Projekt Betroffene hören, Missbrauch verhindern. Was hat sich getan, ein Jahr nach der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche? Darum geht es hier in HR Info Politik. Wir haben bereits darüber gesprochen, was die Kirche tut, um Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und vorzubeugen. Aber wie ist das aus der Sicht der Betroffenen? Was fordern Sie? Matthias Katsch hat fast 33 Jahre lang geschwiegen über das, was ihm Ende der 70er Jahre als Schüler passiert ist im Berliner Canisius-Kolleg der Jesuiten. Er war damals 13 Jahre alt, als sich zwei seiner Lehrer mehrfach an ihm vergingen. Diese Erfahrungen, sagt er, habe er lange in sich vergraben und eingekapselt. Sein Leben habe sich angefühlt wie unter einer Milchglasscheibe. Er habe jahrelang mit niemandem darüber reden können. 2010 änderte sich alles. Zusammen mit anderen Betroffenen hatte Katsch damals die hundertfachen Missbrauchsfälle an katholischen Einrichtungen öffentlich gemacht. Gemeinsam gründeten sie die Opferinitiative Eckiger Tisch. Matthias Katsch war diese Woche bei der Herbstversammlung der Bischöfe in Fulda mit dabei und hat ein Konzept vorgestellt für eine angemessene Entschädigung von Missbrauchsopfern. Seine Bilanz ein Jahr nach Veröffentlichung der Missbrauchsstudie fällt zunächst einmal erstaunlich positiv aus.
Wir haben einen großen Sprung nach vorne gemacht, ohne Zweifel. Mit 10 Jahren Anlauf sind wir jetzt da, wo wir eigentlich immer hin wollten, nämlich in Gesprächen zwischen betroffenen Vertretern und Kirche über eine angemessene Entschädigung. Wir sind in Gesprächen über Aufarbeitung und der Austausch, der jetzt diese Woche in Fulda stattgefunden hat, ist etwas, was es in der Weise bisher nicht gegeben hat.
Die Aufarbeitung geht aber gerade jetzt erst los. Sehen Sie denn da ein aufrichtiges Interesse von Seiten der Bischöfe, von Seiten der katholischen Kirche daran?
Das ist tatsächlich schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, dass ganz viele Bischöfe und Verantwortliche in der Kirche, die sich danach sehnen, nach vorne zu schauen und auch in die Prävention zu investieren und da weiterzuarbeiten, verstanden haben, dass das nur geht, wenn die Schatten der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Und das kostet Zeit. Das wird sicherlich ein langerer und zäherer Prozess als zum Beispiel der Weg zu einer angemessenen Entschädigung für die Opfer.
Das ist ja aus Ihrer Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, also die Frage nach dieser angemessenen Entschädigung. Sie haben dazu in Fulda vor den Bischöfen in dieser Woche 2 Modelle ja vorgeschlagen. Danach könnten Opfer pauschal mit 300.000 Euro abgegolten werden oder alternativ eine Entschädigung bekommen in gestaffelten Beträgen. Da geht's los bei 45.000 Euro bis maximal 400.000 Euro. Das ist ein Vielfaches mehr, als bislang ja gezahlt wurde. Momentan gibt es eine Orientierungssumme von durchschnittlich 5.000 Euro. Es wurden aber auch schon höhere Beträge bezahlt. Wie sind denn diese Vorschläge angekommen bei den Bischöfen?
Ich glaube, das Entscheidende war nicht die Debatte über die Beträge. Das Entscheidende war, dass wir ein Verständnis hergestellt haben dafür, warum die Kirche in der Pflicht ist, Verantwortung zu übernehmen für Unrecht, das durch Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vergangenheit angerichtet wurde. Das war der entscheidende Punkt. Und der zweite, genauso wichtige Punkt bei der Bemessung der Höhe, nicht nur auf die Tat zu blicken oder die Taten in der Vergangenheit, sondern tatsächlich auf die Folgen im Leben der Betroffenen. Das heißt, die Lebensbeeinträchtigungen vielfältiger Art, die Betroffene regelmäßig erleiden im Laufe ihres Lebens, bei der Bemessung einer angemessenen Entschädigung zu berücksichtigen. Ich kann also jetzt kein Stimmungsbild der Bischöfe abgeben, aber sie haben danach beschlossen, dass sie diesen Weg weitergehen wollen. Und das sehe ich als ein positives Zeichen, einen großen Fortschritt an.
Was ich mich dennoch frage, mit Geld kann man ja kein Leid dieser Welt wieder gut machen. Warum ist dann trotzdem die Höhe der Entschädigung so wichtig für die Betroffenen?
Es geht darum, das Unrecht in den Blick zu nehmen, die Verantwortung zu übernehmen für die Folgen, die aus diesem Unrecht resultieren. Und da kann Geld natürlich einen Ausgleich schaffen. Ganz viele Betroffene sind um ihre Lebenschancen betrogen worden, leben heute in prekären Verhältnissen, leiden unter großen gesundheitlichen Einschränkungen. Da tut auch schnödes Geld gut. Und es ist keine Wiedergutmachung, aber es kann einen Ausgleich, eine Kompensation, eine Hilfe zum besseren Leben sein.
Herr Katsch, Sie sitzen ja seit 2014 auch im Beirat des unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Sehen Sie auch die Politik in der Pflicht, den Aufarbeitungsprozess in der Kirche zu unterstützen und als neutrale Instanz auch zu begleiten?
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, nach der Veröffentlichung der Studie im letzten Jahr, da hätte ich mir ein bisschen mehr Unterstützung aus der Politik gewünscht. Auch die Justiz hat sich bemüht, ihre Ganghaltung da ein bisschen zu verändern. Aber insgesamt ist mir das immer noch zu zögerlich.
Was genau fordern Sie von der Politik?
Naja, also wenn ich zum Beispiel Akten untersuchen will, dann muss das ja jemand machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Länderjustizminister gesagt hätten, okay, dann stellen wir da Personal für bereit oder wir sehen zu, dass wir jetzt zügig zu einer Vereinbarung kommen. Man hat das doch ziemlich dem unabhängigen Beauftragten überlassen, und hat sich vornehm zurückgehalten. Man möchte offensichtlich auch seinen Partnerinnen und Partnern in der Kirche nicht zu viel Druck von außen machen. Das ist aber die falsche Haltung. Es geht hier längst nicht mehr um einen Konflikt, es geht hier um eine gemeinsame Anstrengung.
Und die Kirche darf kein rechtsfreier Raum sein.
Ja, ganz genau. Und insofern, die Justiz hat angefangen, anders zu agieren als in der Vergangenheit. Aber bis heute sieht man eher eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Justiz und Kirchenbehörden als eine wirkliche Ermittlungstätigkeit, weil man eben immer noch eine Scheu hat, den Druck auszuüben, den man auf andere Gruppen selbstverständlich ausüben würde. Denken Sie an Ermittlungen im Zusammenhang mit Korruptionsfällen oder Ähnlichem, wenn es um Wirtschaftsunternehmen geht.
Matthias Katsch, Sprecher der Opferinitiative Eckiger Tisch. Sein Vorwurf, die Justiz würde zu wenig Druck ausüben auf die Kirche und eher partnerschaftlich mit ihr zusammenarbeiten, das lasse ich mir einschätzen von hr-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister. Ist da was dran?
Ja, es stimmt objektiv wohl, denn es ist so, dass nach der Missbrauchsstudie im letzten Jahr, wo eine große Zahl von Fällen öffentlich wurde, die Staatsanwaltschaften natürlich sich auf den Plan gerufen fühlten. Sie sind dann auf die Kirchen zugegangen und wollten mehr Informationen, ob da vielleicht Fälle noch durch die Maschen der weltlichen Justiz gefallen sind. Und dann haben sie bei den Kirchen eben diese Listen angefordert, wo sie alle Fälle zusammenstellen mussten. Was ist passiert? Wann ist etwas passiert? Wo ist es passiert? Und dass sie sich halt diese Listen haben machen lassen von den Kirchen, die Staatsanwaltschaften. Das kann man natürlich so bewerten, wie es Herr Katsch eben getan hat, dass das eben ein sehr vertrauensvolles Verfahren ist, wo man eben der Kirche tatsächlich zutraut, dass sie eben alle Informationen tatsächlich weitergibt. Man hätte natürlich andererseits auch die groben Geschütze auffahren können und hätte so Durchsuchungen veranlassen können, aber die Frage ist, ob sich das wirklich gelohnt hätte, denn die Ergebnisse jetzt dieser Listen unter Überprüfung zeigt ja, dass nicht viel dabei rausgekommen ist. Und der Aufklärungswille der Kirche ist wohl auch glaubhaft, zumindest gegenüber den Staatsanwaltschaften, bekundet worden. Und es zeigt sich ja noch in einer anderen Hinsicht. Die Bischofskonferenz hat ja zusammen mit dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Missbrauchsfragen jetzt einheitliche Aufarbeitungsstandards entwickelt, nach denen dann auch alle Bistümer arbeiten müssen, transparent mit Opferbeteiligung und unabhängigen Experten. Die liegen jetzt am Ende des Jahres vor, also in wenigen Wochen. Das heißt also, der Aufklärungswille ist wohl schon glaubhaft bei den Kirchen.
Wir haben ja in dieser Woche bei der Bischofskonferenz in Fulda viel gehört von einem Neuanfang in der katholischen Kirche, von Reformen. Wie ticken eigentlich deiner Meinung nach die Kirchenoberen? Wollen Sie, dass sich wirklich etwas ändert?
Ich glaube, eine Mehrheit der deutschen Bischöfe will Lehren aus dem Missbrauch ziehen, ist auch bereit, Schwierigkeiten mit Rom in Kauf zu nehmen, denn Rom will ja viel weniger Reform, als die deutschen Bischöfe wollen. Die deutschen Bischöfe wollen ja mit katholischen Laien über Reformen sprechen, wollen sogar, dass die katholischen Laien ja im Grunde nicht nur mitdiskutieren, sondern auch mitentscheiden. Da geht es auch um mehr Gerechtigkeit für Frauen, um neue Machtverteilung zugunsten von Frauen. Über das Führungsverhalten wird da gesprochen, bis hin zum Zölibat.
Das ist dieser berühmte synodale Weg,
der im Frankfurter Dom dann stattfinden wird. Vom ersten Advent an, also das ist ein offener Zeitraum, vielleicht 2 Jahre. Aber es zeigt sich eben auch, dass alles hat Grenzen. Die katholische Kirche ist eben kein Parlament letztlich. Es ist doch eine hierarchische Organisation. Und insofern ist eben der Mitwirkung auch eine Grenze gesetzt. Und das ist dann die Frage, wie weit es geht. Aber ich würde auf jeden Fall würdigen, den Willen der deutschen katholischen Bischöfe, sich eben auch gegen Widerstände in diese Richtung zu bewegen und zu sagen, hör mal, wir sind gerade dabei, den Bezug zur Gesellschaft und zu unserer Zeit, gerade was Geschlechtergerechtigkeit angeht, komplett zu verlieren. Wir müssen einfach was tun.
Klaus, ganz kurz nochmal dein Fazit. 1 Jahr nach der Missbrauchsstudie, wo stehen wir heute?
Die Mühlen mahlen unglaublich langsam in der katholischen Kirche, aber sie mahlen. Und das Gute an der katholischen Kirche ist, wenn man das wirklich mal so sehen will, sie ist eine Institution mit starken Strukturen. Und wenn ein Kulturwandel sich auch schwierig gestaltet, wie eben jetzt die Frage der größeren Aufmerksamkeit gegenüber Missbrauchsfällen, wenn sich das dann einmal in den kirchlichen Gesetzen wiederfindet und der Bischof, jeder Bischof, bestimmte Regeln in seinem Amtsblatt veröffentlicht hat und das ist dann Gesetz, dann wird es eben auch langfristig kulturprägend sein in so einer Institution, die eben so verfasst ist. Und darauf setze ich.
Also erste Schritte sind getan, aber es ist noch ein langer Weg. Dankeschön, Klaus Hofmeister. Was hat sich getan? Ein Jahr nach der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche, das war HR Info Politik. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und natürlich auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.